Die heutige Episode wird unterstützt von Relify.com. Wir bedanken uns vielmals für die Unterstützung. Also um es kurz zu machen, Relify formuliert ihre Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Relify schreibt sich wie folgt: relify.com. Nochmal, Relify, wenn ihr das in den Browser eingebt, bitte relify.com. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlosen Trial vereinbaren. Viel Spaß damit und jetzt geht's los. Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
Hallo, guten Morgen, Roland.
Und heute haben wir wieder auch einen Gast und es gab mal eine TV-Sendung, die trug den Oberbegriff oder die hieß "Ich trage einen großen Namen". Wir begrüßen heute den Unternehmer, den promovierten Betriebswirt und Enkel von Konrad Adenauer, Herrn Dr. Patrick Adenauer, zugeschaltet aus dem schönen Köln. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, guten Morgen, Karl-Heinz, guten Morgen, Roland. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und ich bin in dieser Sendung sogar mal aufgetreten.
Ne? Das war mein wirklich, ja. Das hätte er eigentlich.
Ja, super.
Also, passt ja. Ja. Und ja, wir kommen sofort in unsere Startrubrik, bevor wir so ins Thema des Tages einsteigen. Mhm. Das Thema des Tages wird sich um Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft drehen, um Immobilien und wie wir dort quasi CO2-Neutralität hinbekommen. Aber es gibt natürlich dringende tägliche oder tagesaktuelle Themen. Und damit übergebe ich an Karl-Heinz. Karl-Heinz, was sind für dich die Schlagzeilen des Tages heute am 26. Was haben wir noch? Mai haben wir noch, 20.
Genau. Über noch Mai, aber nicht mehr lange. Also für mich waren die Top-News zum einen, die Corona-Zahlen sinken weiter. Das ist wunderbar. Ich glaube, alle Menschen gucken da sehr entspannt hin. Bundesweit sank die Inzidenz jetzt auf unter 50. Das sind ja wirklich mal gute Nachrichten. Und besonders bei sonnigem und sommerlichem Wetter an diesem Wochenende, was zu erwarten ist. In der Welt der Politik verändert sich auch einiges. Heute kamen die neuesten Umfragewerte. Dabei sieht man die CDU bei 24%, relativ stabil. Die Grünen fallen jetzt auf nur noch in Anführungsstrichen 25% und weiter fallend. Die SPD ist bei 14%, also ja, kann man noch Volkspartei nennen. Und die FDP hat sich jetzt wirklich auf 12% berappelt. Wer hätte das gedacht? AfD und Linke, also AfD ist bei 10 und Linke bei 6 sehr abgeschlagen. Ne? AfD wundert man sich ehrlich gesagt immer noch drüber, dass sie so stabil sind. Die zerlegen sich ja momentan relativ systematisch selber. Naja, let's see, was da noch passiert. Bemerkenswert finde ich eine Initiative von Ralf Brinkhaus, dem Geschäftsführer von der CDU-CSU, der von massiven Reformen in Politik und auch in der CDU-CSU spricht, was ich für sehr wichtig und richtig halte. Und eine weitere wichtige Schlagzeile, die sicher auch Patrick nachher noch ein bisschen mit uns besprechen wird. Vonovia möchte die Deutsche Wohnen kaufen für 18 Milliarden. Das sind ja mal Schlagzeilen. Und dabei sollen 20.000 Wohnungen wieder an die Stadt Berlin verkauft werden. Die Stadt Berlin ist auch interessiert, was ich für nicht verkehrt halte. Aber lasst uns das vielleicht nachher mal besprechen, weil das ist ein Thema, was sicher auch den Patrick sehr, sehr nahe geht sozusagen.
Ja, das sind sehr interessante Entwicklungen. Und Patrick, wie sieht's bei dir aus? Was ist für dich so die Schlagzeile des heutigen Tages?
Was beschäftigt dich heute?
Ja, also das mit abgesehen vom von der Corona-Entwicklung, die jetzt mal kurzzeitig von Bedeutung ist, ist das Thema CDU-Erneuerung und Vonovia vielleicht. Die beiden Themen sind interessant. Mhm. Bei Corona gehe ich davon aus, dass wir dank des Unternehmertums, das einige Investoren gezeigt haben bei der Entwicklung von Impfstoffen, dass wir da jetzt dann so langsam gut rauskommen, auch dauerhaft. Und zum Thema CDU, glaube ich, muss man sagen, es ist ähnlich wie nach Helmut Kohl, es ist ähnlich wie nach meinem Großvater, wenn eine Figur so lange eine Partei geführt hat, wie es Angela Merkel jetzt getan hat, dass es da zu gewissen Erstarrungen kommt, ist irgendwie normal. Mhm. Vor allem oben wird der Pfropfen immer dicker, ja, und muss jetzt weggesprengt werden. Und das tut manchen weh, aber es ist gut für eine Partei, wenn sie sich dann erneuern kann. Mhm. Ich glaube, die CDU, da ist jetzt so viel Druck im Kessel, ich glaube, dass die sich auch auch erneuern kann, wenn sie nochmal in eine Regierung geht nach einer nächsten Bundestagswahl.
Ja, was würdest du denn vermuten? Glaubst du, es wird so schwarz-schwarz-grünes oder glaubst du, es wird eine andere Konstellation?
So wie es momentan aussieht, ich glaube, dass die CDU wieder stärkste Partei wird,
ja,
weil doch viele erkennen werden, dass Armin Laschet von den Medien auch etwas unter Wert verkauft wurde in den letzten 12, 24 Monaten. Das hat im Wesentlichen was mit Corona zu tun.
Ja.
Er macht einen sehr guten Job hier in Nordrhein-Westfalen und ist ein beständiger Vertreter, beständiger Politiker mit der richtigen Grundhaltung.
Mhm. Übrigens und interessanterweise ja mit der FDP gemeinsam, mit dem Pinkwart und so. Ne? Die machen, glaube ich, in Summe einen guten Job hier in NRW.
Ja, gut. Der Talent von Laschet ist, gute Leute an die Seite zu holen und die auch spielen zu lassen.
Ja.
Spielfeld, ne? Und ich glaube, es wird schwarz-grün-gelb werden.
Okay.
Und das wäre nicht so falsch. Das ist beim letzten Mal schiefgegangen, hing aber im Wesentlichen damit zusammen, dass Angela Merkel die FDP nicht wirklich ernst genommen hat.
Mhm.
Und das wird diesmal anders sein, weil ja, eben genau wie du sagst, Laschet und Lindner schätzen sich.
Mhm.
Und ich glaube, er schätzt auch die Grünen. Also das kann ein gutes Team werden.
Oh.
Im Übrigen besser als wenn Merz Spitzenkandidat gewesen wäre.
Absolut, absolut.
Wobei ich den schätze ich auch, aber für seine Wirtschaftskompetenz.
Ja. Er ist nicht unbedingt der größte Sympathieträger der Republik, muss man sagen. Und er hat manchmal eine etwas brüskierende Art, sagen wir es mal vorsichtig, ja.
Ja, da würde ich mich freuen, wenn er das einsetzt an der richtigen Stelle.
Okay, gut.
Bevor wir in so wirklich reelle Themen eingehen, ja, wo es um reelle Politik geht in Deutschland und um, sagen wir mal, Wohnungswirtschaft und Immobilien, möchte ich auch noch eine News des Tages anmerken. Wir hatten ja, wir waren ja, also die Krypto-Gemeinde war ja in den letzten, am letzten Wochenende quasi moralisch am Boden gelegen, nach dem mega Zerfall der Kurse. Jetzt hat unser guter Freund Michael Saylor mit Bitcoin-Minern in Nordamerika quasi ein Council haben sie gegründet und haben auch Elon Musk dazu eingeladen und haben Besserung gelobt, was jetzt die CO2 Werte geht beim Mining. Man muss dazu wissen, dass Marathon, das ist eine der großen Mining-Firmen, an denen unter anderem auch BlackRock beteiligt ist, die haben in letztes Jahr im Oktober in Montana ein Kohlekraftwerk reaktiviert, also ein Kraftwerk, was schon ausgeschaltet war, mit 119 Megawatt, nur um quasi zu minen in Nordamerika. Also das mal so am Rande. Also da ist schon ein bisschen was dran. Und meine Theorie ist ja, dass wir von Elon Musk noch irgendwas sehen werden, was CO2-neutrales Mining angeht. Aber das ist eine Geschichte, die werden wir sicherlich in den nächsten Monaten noch weiter verfolgen. Das nur mal so als Schlagzeile des Tages, dass es da auch wieder weitergeht. Es gibt ein Leben nach dem Tweet von Elon Musk, auch in der Kryptogemeinde. Das ist so mein Thema des Tages.
Ist ja auch so, das ist auch ein sehr gutes Thema. Ich glaube, das Thema Krypto wird auch weitergehen.
Ja.
Und vor allem Kryptologie, diese Coins als Produktionsfaktor letztendlich zum Verschlüsseln etc. pp. Und ich glaube, die wie das mit den Werten aussieht, wird man sehen. Ne? Ja. Aber der Bitcoin auch nach diesen Attacken steht bei 32.000 Euro heute und insofern ist es immer noch fast 10-mal mehr, als er letztes Jahr stand.
Ja, also wir hatten gerade vorletzte Woche einen Podcast zu diesem Thema und da haben wir ja auch gesagt, aus meiner Sicht wird Geld in 10, 20 Jahren vermutlich größtenteils virtuell vorhanden sein. Ob das dann über eine Kreditkarte, über virtuelles, über Mobile Payment oder über Bitcoins und andere, also Ether und Ethereum, Dogecoin, weil aus Umweltaspekten macht physisches Geld ja nicht unbedingt den größten Sinn. Ne? Das kostet Ressourcen, das muss aufwendig hergestellt werden und so weiter. Da gibt es ja auch ein Mining-Prozess, da darf man ja auch nicht vergessen. Auch die Erze werden ja irgendwo geschürft sozusagen. Und insofern glaube ich schon, dass wir in Zukunft eher in 30, 50 Jahren wird man sich vielleicht fragen, warum hatte man physisches Geld? Ja, also übrigens in Star Trek gibt's gar kein Geld. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ne? Die bezahlen immer nur virtuell, wenn sie überhaupt noch was bezahlen. Ne? Also das heißt, in der Zukunft scheint das eh schon abgeschafft. Naja.
Ja, das ist ja auch unhygienisch letztlich. Ne? Also insofern.
Genau. Ist so. Absolut.
Corona verändert so viel, wird auch dieses Thema verändern. Ich glaube, dass viele jetzt mit dem Handy bezahlen oder sonst wie. Das wird kommen, gar keine Frage. Und wenn wir alle Energieprobleme der Welt lassen sich mit der Sonnenenergie lösen.
Genau.
Der Eintrag der Sonne nur zu 2% genutzt, würde die ganze Welt mit genügend Energie versorgen. Ja. Also auch hier daran sieht man, das wird alles kein Thema mehr sein. Mhm. Die Frage, wie kommt man dahin?
Genau.
Und ich glaube, man kommt nicht über Verbote dahin, sondern über Wissenschaft, Forschung, Technik, Innovation, Unternehmertum.
Aber das ist ja genau das, Patrick, weshalb wir dich heute auch eingeladen haben. Du bist Unternehmer, du bist in der Familie sehr aktiv, also in der Annauer Familie. Ihr habt immer noch einen sehr großen Zusammenhalt. Und gleichzeitig sagst du als Unternehmer, der ja ein Bauunternehmen oder ein Bauentwickler, Bauträger aufgebaut hat, einen sehr großen, bedeutenden, du entwickelst Projekte in Europa, in Deutschland, aber auch in den USA. Und ihr habt euch vorgenommen, einer der nachhaltigsten Bauträger in diesem Gebiet zu werden. Warum? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
Also wir verfolgen seit einigen Jahren die Lean-Philosophie. Mhm. Das heißt also, dass wir mit minimalem Ressourceneinsatz den maximalen Output haben wollen. Mhm. Der oberste Satz bei Lean ist Verschwendung vermeiden.
Ja.
Und wenn man das also im Produktionsprozess macht, dann guckt man, wo sind die größten Kostenfaktoren und wo findet die meiste Verschwendung statt. Mhm. Und das hat natürlich mit Verpackungsmüll zu tun, das hat mit dem Einsatz von Materialien zu tun. Wie optimiert man das? Dafür haben wir eben gestartet mit Building Information Modeling. Mhm. Das heißt also, wir planen die Gebäude in dreidimensional vor. Mhm. Und jeder Strich in diesen dreidimensionalen Plänen ist nicht nur ein Strich, sondern da ist hinterlegt auch, was er darstellt. Eine Wand, so dick aus dem und dem Material, so viel Dämmung etc. Mhm. Also insofern kann man dann, wenn man diese Modelle komplett hat, kann man genau bestimmen, wie viel Material man wirklich braucht. Mhm. Und man kann das Timing, wann die kommen müssen, die Materialien eingebaut werden müssen, genau vorher definieren. Mhm. Wir definieren heute den Bauablauf eines Projektes, was erst in 12 oder 16 Monaten gebaut wird. Mhm. Aber schon heute wissen wir genau, was in der 28. Woche nach Baustart auf der Baustelle passiert und welche Materialien dann genutzt werden und eingebaut werden.
Ja.
Das Lean in Kombination mit BIM. Und wie wir auf diese Art und Weise Zeitverschwendung vermeiden, durch systematisches Bauen, wie im Fließband, nur Fließband auf der Baustelle, so macht es natürlich Sinn, nicht nur Material zu sparen, sondern auch später beim Bauen Energie und Energieverbrauch zu sparen. Denn die Kosten des Gebäudes sind das eine, aber die Bewirtschaftung des Gebäudes nachher ist das andere. Und das kostet auf die vielen Jahre hinweg, die so ein Gebäude lebt, letztlich noch mehr. Also müssen wir nicht nur ans Bauen denken, sondern auch an die Bewirtschaftung von Immobilien und die Energieverbräuche. Das ist früher weniger der Fall gewesen, weil die Energie sehr preiswert war. Und dann hat man irgendwann angefangen zu dämmen, weil man gesagt hat, wir müssen weniger Energie verbrauchen. Aber so ganz richtig ein geschlossenes System war das noch nicht. Wir haben gesagt, wir verschreiben uns dem. Und also Klimaschutz macht immer Sinn, wenn man es vor allem durch Intelligenz und Erfindergeist bewerkstelligen kann. Deshalb ist unser Ziel, die Emissionen, die wir im Betrieb haben, bis 2030 von den Gebäuden, die wir dann fertigstellen, zu halbieren. Und bis zum Jahr und die graue Energie, das ist die, die wir beim Bauen brauchen. Also wir haben vorhin vom Mining gesprochen. Das Mining verbraucht Energie, also auch ein Fenster herzustellen und hinzubringen, kostet Energie. Also diese Energie wollen wir auch reduzieren. Wie sieht es bitte momentan? Das ist vielleicht am plastischsten. Also wenn du momentan ein Gebäude baust, das ist unsere Baseline quasi, mit der wir jetzt starten, dann sind wir bei über 37 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Quadratmeter und Nutzfläche pro Jahr. Das wollen wir reduzieren auf die Hälfte, auf insgesamt, sagen wir jetzt vereinfacht, 16 Kilogramm pro Jahr bis 2030.
Ja, super.
Und dann bis 2050 wollen wir dadurch, dass das Gebäude selber nachhaltige Energie produziert, wollen wir bei Net Zero sein. Wir werden dann noch 5 Kilo haben für die Erstellung. Das Gebäude ist graue Emission und minus 5 Kilogramm beim Betrieb des Gebäudes. Patrick. Und wir werden bei 30 eben schon die Hälfte realisiert haben. Ne?
Patrick, als ich das letzte Mal bei euch war, hast du mir mal eine Führung gegeben durch euer Gebäude. Und das sieht jetzt überhaupt nicht mehr wie ein Bauunternehmen aus, sondern da gibt's nur digitale Arbeitsplätze, nur Bildschirme. Es gibt auch keine großen Zeichenwände, sondern die Leute konstruieren und so weiter. Das wird alles digital gemacht. Und da haben wir beide uns drüber unterhalten, Technologie ist auch der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit. Was bedeutet das konkret für dich oder für eure Mitarbeiter? Weil ihr habt ja ein paar hundert Mitarbeiter, die diese ganzen Projekte weltweit, ne, du bist in München, du bist in Miami unterwegs, also ihr macht das ja nicht nur in Deutschland.
Deutschland und in USA. In USA sind wir selbst aber noch nicht so in den Konstruktionsprozess drin, sondern da lassen wir bauen. Also hier in Deutschland, das bedeutet, das ist eine große Motivation für alle. Wir haben ein extrem, für ein so altes Unternehmen, 1873 gegründet und ja immer wieder komplett gedreht und verändert und jetzt wieder verändert. Unser Durchschnittsalter ist unter 40. Das heißt, wir haben eine relativ junge Crew und die sind alle hoch motiviert, diese Ziele mit uns anzugehen und sind offen für neue Technologie und neue Arten der Zusammenarbeit. Und man muss, also es war ein ungeheurer Weg von einem Bauunternehmen im Klassischen, das Leistungsverzeichnisse ausgefüllt hat und das gebaut hat, was Dritte sich ausgedacht haben, hin zu einem Unternehmen, das selbst Technologieführer ist und innovativ. Und da gibt es Mitarbeiter, die gehen diesen Weg nicht mit und andere, die gehen ihn mit. Und mein Ziel ist es immer, dass wir so viele Change Agents im Unternehmen haben, mit denen man also die gesamte Masse gut bewegen kann. Und das ist uns gelungen in den letzten Jahren, nach und nach so viele gute, innovative Leute, ältere und jüngere, reinzubringen. Das hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, dass wir also da einen richtigen Schritt nach vorne gemacht haben. Das treiben wir von Tag zu Tag weiter.
Aber da bist du ja auch jemand, der selber extrem auf die Startup-Szene guckt. Du hast dich auch an einigen dieser Unternehmen beteiligt. Ihr sagt immer, wenn da interessante Technologien auftauchen, die euch beim Bauen zum Beispiel und Konstruieren und Verwalten der Gebäude helfen, dann beteiligt ihr euch auch gerne an diesen Startups, um quasi auch die Geschwindigkeit aufzunehmen. Und du selber hast mal sehr beeindruckt mir gegenüber berichtet von einem Kurs, den du gemacht hast im Silicon Valley mit ziemlich berühmten Persönlichkeiten. Und das hat dich scheinbar ja nachhaltig beeindruckt. Erzähl doch mal ein bisschen was von dieser Reise, die ja auch nicht, also das war ein Kurs, den du da belegt hast, über mehrere Tage,
ja.
Ne?
Ja, es ist so, dass ich immer neugierig war. Mein ganzes Unternehmerleben habe ich immer geguckt, was kann man lernen, wo entsteht was, wo sind neue Trends. Mhm. Und deshalb habe ich das Thema Digitalisierung natürlich sehr früh auf dem Zettel gehabt. Mhm. Und wir haben uns schon sehr früh beteiligt an Unternehmen, erstmal ein bisschen industrieagnostisch, sondern da, wo man gute Teams hatte. Also ich würde sagen, wir haben sicherlich über 20 Beteiligungen an Startups, teilweise in frühen Phasen, teilweise später. Mhm. Wir haben es dann konzentriert auf das Bauen und da haben wir ein Cluster gebildet, Beyond Build, das ist eine eigene Gesellschaft, wo wir auch Investoren mit drin haben. Und da sind wir entlang unserer Wertschöpfungskette aktiv auf dem Investment. Kann ich gleich noch ein Beispiel bringen. Ja. Aber ich war eben auch neugierig auf den Begriff Singularität,
ja,
und habe mich mit diesen Fragen auseinandergesetzt, habe natürlich die Bücher von dem Harari gelesen, aber ja, auch andere, und bin dann auf Ray Kurzweil gestoßen,
ja,
und Peter Diamandis. Mhm. Und die beiden haben ja zusammen die Singularity University gegründet. Mhm. Die sitzt in Mountain View, Palo Alto. Mhm. Und habe ich mich beworben für einen Executive-Kurs und habe den jetzt vor 3 Jahren gemacht. Ich meine, es wäre 3 Jahre, die Zeit rast. Und das waren 7 Tage von morgens früh bis abends spät mit 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
ja,
aus der ganzen Welt. Wir waren, glaube ich, 84 Teilnehmer in so einem richtigen, sagen wir, in so einem Start-up University Surrounding auf dem alten NASA Airfield,
ja,
in diesen Hangars von Luftschiffen waren.
Ja.
Und das waren, die kamen aus 37 Ländern, aber nur 3 Deutsche, ja. Aber 11 Brasilianer, Marokkaner, Inder, Araber, also kreuz und quer, Singapur.
Und von den 3 Deutschen waren 2 noch deine Bekannten, ne?
Genau, einer, ich und also so ein Freund von mir hier aus Köln und ich, ja, und dann noch einer aus Frankfurt. Ja?
Genau. Ich glaube, ich weiß, wer das war. War das der Thorsten? Heißt der Thorsten mit Vornamen? Ich will den Nachnamen jetzt nicht sagen.
Also
Frankfurt. Okay.
Bei mir war ja, Christoph Bauer und aus Frankfurt ist, wir müssen uns nachgucken, wie der hieß. Ja,
okay, egal.
Aber der hieß nicht doch, ne?
Okay.
Auf jeden Fall, es waren aber danach auch noch und davor auch andere da. So, und da haben wir innerhalb von einer Woche gehört, was Digitalisierung in der Wissenschaft überall bedeutet, in verschiedenen Wissenschaftssegmenten. Also das ging von Cloning, Farming und so weiter, Biotechnologie, aber eben auch Kryptotechnologie etc. pp. Mhm. Und was es in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen bedeutet, also ja, Energie beispielsweise und Ernährung und so weiter. Und so weiter. Hochspannend. Also was unheimlich viele Themen, die ich jetzt berichten könnte, von sensationellen Entwicklungen. Was sich da nochmal gezeigt hat für mich, ist dass die Digitalisierung, die diese Welt dramatisch verändern wird. Mhm. Es ganz, ganz viel gibt an neuen Technologien, von denen wir in Deutschland, wo wir immer ja so tendenziell ein bisschen hinterm Mond leben und über Nichtregulierung nachdenken, keine Ahnung haben in der öffentlichen Diskussion. Es gibt Leute, die wissen das, aber die meisten werden nicht aufgeklärt. Und ich habe damals gesagt, auch den Politikern, die ich so kenne, ich habe gesagt, ihr müsst da hingehen und macht das eine Woche. Macht natürlich keiner, ja, weil sie alle nicht weil sie zu wenig offen sind für Neues. Mhm. Wenn man das sieht, dann weiß man, dass man Deutschland ganz anders nach vorne treiben muss auf dem Feld, dass da gigantische Chancen sind. Mhm. Die Digitalisierung ist ja erst, es gibt ja diese 6D, 6D, erst ist sie deceptive, das heißt verborgen. Ja.
Ja.
Und dann irgendwann kommt sie hervor, sie bewegt sich unterhalb des linearen Wachstums und dann kommt sie hervor und dann kommt diese exponentielle Kurve.
Ja.
Und dann ist sie eben destructive sie ist vor allem aber auch, reduziert sie ja Materialeinsatz. Mhm. Und das ist hinterher das Gute für
die Umwelt.
Für die Umwelt, ja, und für alles. wenn man sieht, was unser Handy heute alles leistet, dann gibt es ein wunderbares Foto, was in dem Handy alles drin ist und was man vorher dafür für Geräte hatte und damit für einen Material, Energieeinsatz, Kosten und so weiter.
Ja. Gewaltig. Ja. Die sogenannte Dematerialisierung, wenn Dinge und Service werden. Das war, glaube ich, mein zweites Buch, was wir geschrieben haben. Genau. Die Dematerialisierung der Welt.
Ja. So, und das ist eines der 6 Ds. Und wenn man das ernst nimmt, dann weiß man, wie man so ein Land nach vorne bringen kann.
Mhm. Ja, absolut. Jetzt nehmt ihr das ja auch tatsächlich extrem ernst. Lass uns vielleicht nochmal zurückkommen zu diesen Schlagzeilen, ne? Weil gerade was Vonovia da im Moment macht, die wollen jetzt 20.000 Wohnungen zurückverkaufen in Berlin an die Stadt. Du bist selber jetzt Bauträger, du entwickelst Gesellschaften. Wir haben diese aus meiner Sicht schreckliche Idee des Mietendeckels gesehen, ne? Ich erinnere mich da an ein Foto, was letztens veröffentlicht wurde von Kuba. Kuba ist ja ziemlich marode. Und da hat man gesagt, die hatten 50 Jahre jetzt Mietendeckel sozusagen. Da sieht man, was draus werden kann. Ich bin totaler Freund der Marktwirtschaft, weil ich glaube, dass wenn Gelder fließen, unternehmerisch eingesetzte, aber auch von Städten, beispielsweise durch den Kauf von solchen Wohnungen, dass man damit was bewegen kann. Wie siehst du das als Bauunternehmer, als Bauträger, als Unternehmer?
Also da steckt ganz viel drin. Also A, Mietendeckel. Kuba ist ein super Beispiel. Ein gutes Beispiel, was ich selbst auch gesehen habe, ist Lissabon.
Ja.
Vor 20 Jahren gab es da einen Mietendeckel. Da waren viele Häuser in der Innenstadt heruntergekommen, zugenagelt etc. Im Übrigen in der alten DDR konnte man es auch sehen.
Ja, ja, genau.
Das Beispiel, ja, genau.
Und wird gerne vergessen.
Wird gerne vergessen, das ist nicht lange her. Selbst Gregor Gysi hat da schon gesagt, das funktioniert nicht mit dem Mietendeckel. Ja, und nein, das ist völlig genau das falsche Mittel, weil ich damit Bauen und Investieren verhindere. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Ich muss Genehmigungen erleichtern. Ich muss Geschwindigkeit machen bei der Bearbeitung in der öffentlichen Hand. Da haben wir wieder das Thema Digitalisierung. Parallelverarbeitung, nicht sequenzielles Verarbeiten, nicht Papier verarbeiten, sondern künstliche Intelligenz nutzen und. Also da gibt es eine gigantische Möglichkeiten. Die vielleicht noch mal kurz zu der Diskussion in Deutschland. Wir haben immer schon in den letzten Jahren zu wenig Wohnungen gebaut in den großen Ballungsräumen. Ja. Es gibt ja auch leerstehende Wohnungen auf dem Land, sage ich mal, Klar. Da wo nicht viel passiert. So, und da gibt es Städte, die haben das gut gemacht. Hamburg beispielsweise, indem sie viel Bauland ausgewiesen haben, sehr aktiv das gefördert haben.
Ja, ja.
Und es gibt Städte, da ist es gar nicht gut gelaufen. Nehmen wir mal hier das Beispiel, weil ich in Köln bin. Köln ist weit unter seinen Plänen geblieben.
Ja, ja.
In München ist es auch besser gelaufen. So.
Ja.
Woran liegt das? Es liegt einfach an einer fehlenden Konsequenz in der Umsetzung. Und Berlin hat es eben auch schlecht gemacht. In Berlin wird Bauen auch an vielen Stellen verhindert und nicht gefördert. Und wenn dann, ja, wir haben ja 1,5-2 Millionen neue Bürger im Land, so ganz plötzlich, wenn dann Wohnungen knapp werden, ist das ja nun natürlich. Bis Wohnungen entstehen, bis Bauen entstehen, das dauert viele, viele Jahre. Wenn man aber plötzlich viel mehr Nachfrage hat, dann steigen die Preise. So, und wenn ich dann den Preismechanismus ausschalte, dann werden keine neuen Wohnungen gebaut, dann bleiben die Wohnungen knapp und die Leute, die Wohnungen haben, bleiben drin, es ist keine Bewegung mehr.
Ja.
Insofern ist das also genau der falsche Weg. Wenn jetzt Vonovia noch wächst und die Deutsche Wohnen kauft und noch größer wird und dann gleichzeitig sagt, ja, Berliner, kauft doch Wohnungen,
dann
sagen wir, das ist doch wunderbar, dann soll Berlin die Wohnungen kaufen. Die verschulden sich zu null, sollen sie die Wohnungen kaufen und dann können sie da ja mit niedrigen Mieten machen, was sie wollen. Da kann die Politik ja, kann sie ja tun und dann können die Wähler sagen, das ist prima. Aber sie soll nicht in den privaten Markt eingreifen, weil sie Neubauen verhindern. Das hat man in Berlin ja auch deutlich.
Ja, ja, ja. Ja, das war die Konsequenz, ne? Und viele sind betroffen. Übrigens für die Zuhörer, die das nicht wissen. Ich glaube, dass selbst die Stadt Berlin durch den Mietendeckel einige Millionen an Einnahmen im Monat verloren hat, weil sie selber Betroffene des eigenen Mietendeckels waren. Und ich kann das nur unterstützen, was du vorhin zu dem Thema gesagt hast. Was wir tatsächlich brauchen, sind ja innovative Lösungen. Also ich bin zum Beispiel ein totaler Freund, unsere Wohnungen werden immer größer. Eigentlich sollten sie eher kleiner werden, ne? Also kleinerem Raum, also klug geplante Wohnungen bieten viel mehr. Und ich glaube, das sind Entwicklungen, die jetzt auch vorangetrieben werden müssen, aber auch der technologische Wandel im Sinne von nachhaltige Baustoffe, Materialien, CO2-Neutralität, Energieeffizienz. Das sind ja Dinge, die ihr massiv macht. Was sind die Werte, die ihr bei Bauwens, also in euren Unternehmungen nach vorne treibt, die euch auch da zusammenhalten und die quasi auch so ein bisschen wie eine Kompassnadel eure Unternehmung ausrichten auf das Thema der Nachhaltigkeit?
Im Grunde sage ich, ein gut geführtes Familienunternehmen hat das Thema Nachhaltigkeit sowieso schon immer beachtet, ja, weil es Unternehmertum und Innovationskraft vereint mit Solidität, mhm, und einem nachhaltigen Wirtschaften.
Ja, ja.
Das schützt einen nicht davor, dass man scheitert, ja, aber das gehört in der Marktwirtschaft dazu. Ja. Wenn man alle Unternehmen am Leben erhalten würde, mhm, hätten wir zu viele Zombie-Unternehmen und die müssten irgendwann vom Staat finanziert werden. Das haben wir auch in der guten alten DDR gesehen, wo die Industrie am Ende marode war.
Ja, so, ja.
Wenn wir die Zombifizierung nicht wollen, ist Wettbewerb da. Und dann werden sich gute durchsetzen, innovative, die diese Lösungen finden und andere nicht.
Ja.
Aber Familienunternehmen werden von dem Thema Nachhaltigkeit in vielerlei Dimensionen getragen.
Ja.
Und da ist finanzielle Nachhaltigkeit, da ist ein fairer Umgang mit den Mitarbeitern, ja, mit allen Stakeholdern, also, klar, mit Lieferanten, mit Kunden etc. Mhm. Das ganze gute Kaufmannstum ist letztendlich ein nachhaltiges.
Ja, ja.
Und nachhaltig ist eben, wenn man bereit ist, auch ständig sich anzupassen.
Ja.
Das Unternehmen ist in ständigen Wandel und am besten entwickelt es sich nach vorne. Mhm. Sucht neue Lösungen, ist dabei zu optimieren. Und ich verstehe Marktwirtschaft und Unternehmertum immer als einen Auftrag zur Knappheitsüberwindung. Mhm. Es gibt kein besseres System zur Knappheitsüberwindung als die Marktwirtschaft, mhm, und in unserem Fall die soziale Marktwirtschaft, weil wir eben nicht nur auf Profit aus sind. Mhm. Gewinn ist wichtig, um auch zu investieren,
ja,
Steuern zu zahlen. Ja. Der Witz ist ja immer, alle sagen, die machen Gewinne, ja, die zahlen auch Steuern. Ja, wir zahlen ja unsere Steuern, und zwar, ja, sehr viel.
Ja.
Und diese Nachhaltigkeit, das nachhaltiges Wachstum, das kriegt man nur hin mit Innovation.
Ja.
Und das ist also bei uns in der Genetik drin. Wir wollen in die nächste Generation reingehen, mhm, die soll da. Und die sollen wir mit neuen Impulsen das Ganze nach vorne bringen.
Wir hatten im letzten Podcast den Hannes Ammetsreiter, den CEO von Vodafone.
Ja.
Und der hat gesagt, wer Dinge verändert, gewinnt. Und wer Dinge öfter verändert, gewinnt öfter. Ja,
also genau, wer schnell ist, der gewinnt. Und wer schneller ist, der gewinnt öfter.
Gewinnt so öfter, genau. Und das war das, was er gestern, ja, gesagt hat. Das klingt bei dir jetzt auch so raus. Jetzt haben wir ja vorhin gesprochen, Singularity hat dich stark beeinflusst. Da hast du viel mitgenommen draus und das auch wieder ins Unternehmen zurückgebracht. Startups sind dir auch wichtig, weil du sagst, ihr nehmt darüber auch Geschwindigkeit auf, also Dinge schneller nach vorne zu bringen, innovative und Geschichten. Wie nutzt ihr das denn im eigenen Unternehmen? Warum sollte das auch ein Vorbild für andere Unternehmen sein, die Startups auch als Beschleunigungskapseln, als Brandbeschleuniger benutzen können?
Also wir haben mal ein Beispiel. Wir sind beteiligt durchaus im größeren Umfang bei der Firma Sensorberg. Mhm. Die stellen Sensoren her. Mhm. Und Sensoren, mit denen du im Gebäude alles messen kannst. Mhm. Und jede Menge Dienstleistungen, jede Menge Service installieren kannst. das Türöffnen ist das eine, aber auch das Türöffnen dann über eine App, die wir mit einem anderen Startup entwickelt haben, das den ganzen Zugang regelt. Ja. Also auch erstmal für den Postboten, der dann reinkommen kann zu einer gewissen Stunde im begrenzten Zeitraum. Aber du kannst eben auch messen mit diesen Sensoren den Stromverbrauch, den Energieverbrauch. Du kannst Licht an- und ausschalten natürlich. Du kannst jede Menge Services von den gemeinsamen Waschmaschinen steuern und, und. Also, wir haben, weil das im Markt noch nicht richtig ging, haben wir gesagt, okay, dann bauen wir mal selbst Gebäude, investieren selbst rein und behalten die auch, indem wir diese Technologie testen.
Ja.
Das ist immer ein bisschen mühsam, denn im Bauen mit innovativen Technologien zu arbeiten, ist sehr schwer, weil sie oft nicht teamgerecht sind, weil die Team gibt es nämlich noch gar nicht. Also wird ein professioneller Investor immer sagen, ja, wenn das aber nicht dingemäß ist, kann ich das meinem Fonds nicht antun und so. Also muss man das dann selbst machen.
Klar.
Ja. So. Und es funktioniert vielleicht auch am Anfang nicht immer alles so perfekt. Aber wir sind eben hingegangen und haben diesem Unternehmen einen sehr großen Umsatz gebracht, weil sie diese Sensoren direkt einbauen konnten und wir einen Use Case gemacht haben.
Ja.
Mittlerweile hat diese Firma über 100 Gebäude ausgestattet und es geht immer weiter.
Ne? Okay.
Und dann haben wir eine Firma, beispielsweise, in der wir beteiligt sind, SpaceOS, die mittlerweile weltweit Bürogebäude betreiben. Also du kannst mit deren Software die Bürogebäude betreiben und wenn du dann noch die Sensoren von Sensorberg dazu hast, hast du ein richtiges Betriebsmanagementsystem von Verwaltungsgebäuden.
Okay.
Und mittlerweile gewinnen die Gebäude für Gebäude und die sind in Japan, die sind in USA und so weiter und so fort. So, und wir nutzen das natürlich auch.
Ja, klar.
Wir setzen bei uns ein und bei allen Dingen, die wir neu bauen. Insofern bringen wir diesen Startups Traction,
Kunden.
Und Kunden. Und wir nutzen es selbst und lernen dadurch.
Ja,
und klar. Aber das ist ungeheuer schwer. Ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, Ich sag immer, bauen ist keine Rocket Science, aber es ist doch super, es ist fast wie so komplex wie eine Rakete, weil so viele Gewerke ineinander greifen müssen und es immer schwer ist, das zusammenzubringen, weil das kennen wir noch nicht. Die Bauwirtschaft ist ja klassisch ganz, ganz arbeitsteilig.
Ja.
Es gibt 20 verschiedene Fachplaner. Statiker, Haustechniker, Brandschutz, Klima, Akustik
und so weiter. Ja, logisch.
So. Und das war immer so aufgeteilt, gerade in Deutschland. Das alles zusammenzubringen und dann noch Innovation, nicht einfach.
Ja, klar.
Dann eben doch eine ganze Menge Leute mittlerweile im eigenen Unternehmen und rangebildet. Wir beraten auch andere dabei über unsere Beyond Build Experts, wie das funktioniert. Auch die ganzen Handwerker können das noch nicht.
Ja,
also
ja.
Das ist ja wie beim Bussystem. Wer von euch gebaut hat und hat zu Hause ein Bussystem.
Ja, ja klar, logisch.
Der Elektriker macht alles, aber der es programmieren kann. Ja,
ja, klar. Ja, ja.
Genau.
Also so. ich hab hier bei mir, als wir hier umgerüstet haben auf so ein KNX-Bussystem, ne, da musstest du erstmal mit 3 Elektrikern reden, bis du den hattest, der dann wirklich wusste, worüber du überhaupt sprichst, was du da haben wolltest. Und also insofern, da bin ich vollkommen bei dir. Die Frage, die sich mir immer stellt, Patrick, wie kann man das, was ihr ja macht, und ich sag mal, Leading Edge ist auch manchmal Bleeding Edge, ne? Also manchmal ist es halt auch schmerzhaft. Das muss man ja offen zugeben, ne? Die Erfahrungen, die man dann macht, die können auch schon mal ein bisschen wehtun, aber unterm Strich bringen sie einen auch weiter, ne? Das ist, du musst da einfach durch bestimmte Prozesse durch. Wie können wir das denn deutschen Unternehmern, auch gerade im Mittelstand, gestern der letzte Podcast mit Hannes Ammetsreiter, da haben wir über das Internet der Dinge gesprochen und er sagte, die Zukunft ist doch schon da, das ist ja gar nicht so, als wäre das morgen, das ist ja schon, aber viele glauben, sie reisen noch zum Mars, ja, also das ist, wie können wir das in Deutschland breiter machen, dieses Wissen, dass das schon da ist, dass die Digitalisierung alles verändert.
Also ich glaube, dass viele Mittelständler, zumindest solche, die ich kenne, da schon sehr, sehr aktiv sind, wo auch eine intelligente Next Generation schon mit dabei ist und die Dinge vorantreibt. Und ich möchte jetzt, es gibt so ein paar Standardbeispiele, möchte ich jetzt gar nicht nennen. Ich glaube, dass das ziemlich ziemlich breit mittlerweile funktioniert. Mhm. Ich denke, wenn eine Bundesregierung und die Landesregierung, und das tut die Nordrhein-Westfalen beispielsweise, mhm. wenn sie das noch mehr auf die Agenda heben, mhm. dann nicht nur mit einer Staatsministerin im Kanzleramt, sondern wirklich prominent besetzt das Thema Digitalisierung vorantreibt,
ja.
könnte man das Bewusstsein ändern. Die Unternehmen sind nicht so schlecht. Also ich sehe viele Mittelständler, die da viel investieren. Und du hast gesagt, also ich sehe das Bluten bei dieser Innovation, sehe ich, das ist der Preis der, ist der Preis der Innovation.
Ja.
Man weiß ja nie ganz genau, ist das jetzt, habe ich da zurecht geblutet oder nicht, hat er was gebracht oder nicht?
Ja, genau.
Am Ende sage ich immer, Stolpersteine zu Startblöcken machen, ja.
Ja.
Und oft wird was extrem Gutes daraus.
Ja.
Du machst einen Fehler oder es klappt nicht so und dann lernt man daraus und dann geht's auf einmal viel, viel besser als vorher. Und das, man muss also den Mut auch haben, Fehler machen zu können. Ja. Unternehmen muss so gut sein, dass sich Fehler auch leisten kann.
Genau. Thema Fehlerkultur sozusagen.
Fehlerkultur,
ne?
Und Innovationskultur. Lass uns doch mal ausprobieren.
Ja, ja.
Ich hätte immer Fuchsteufelswild bei uns, wenn die Leute sagen, ja, nee, sag ich jetzt, machen wir es einfach.
Ja.
Ja. Geh hin und mach das. Ja.
Ja, ja.
Und dieses etwas Diktatorische, das gibt's eigentlich nur im Familienunternehmen. Das traut sich oft einer in der öffentlichen Verwaltung schon gar nicht, weil da kann er ja angeschissen werden von allen Seiten, ja, am Ende noch von der Presse.
Ja.
Hat sich noch getraut, ja.
Ja.
Das geht im großen Konzern auch schwieriger.
Schwierig, ja.
Da muss man seinen Aktionären verpflichten, könnte ja ein Fehler sein, ja, haftet man. Mhm. Das geht fast nur im Familienunternehmen. Deshalb glaube ich, dass ein Schlüssel für die Erneuerung Deutschlands sind die Start-ups, die jungen Unternehmen, die Familienunternehmen.
Mhm.
Und denen muss dieser Geist näher gebracht werden. Aber ich glaube, viele haben von diesem Nektar auch schon getrunken. Ne?
Ja. Ich würde mal gerne einen Perspektivwechsel reinbringen, weil wir haben über die Bauwirtschaft, die Wohnungswirtschaft gesprochen. Und das ist ja jetzt, sagen wir mal, ein Wirtschaftszweig, der, sagen wir vorsichtig ausgesprochen, in den letzten Jahren nicht gerade gelitten hat. Jetzt gibt es viele Flächen, die durch die Pandemie offensichtlich vor einer Umnutzung stehen. Also das, ich spreche jetzt von Büroflächen, also jetzt nicht vom neuen Bauen besiedelte Flächen quasi plattwalzen und was Neues draufstellen, wenn auch ökologisch mit einem wesentlich besseren Footprint, sondern ich spreche jetzt von Flächen, also ganz konkret von Büroflächen, die wir offensichtlich in den nächsten Jahren oder auch Jahrzehnten in der Masse nicht mehr brauchen werden. Bis hin auch zu Einzelhandelsflächen, sei es leerstehende Karstadt, Kaufhofhäuser und. Ist das auch ein Teil, Planungsbereiches und Projektbereiches, sich auch damit auseinanderzusetzen? Oder fangt die quasi nur from scratch an? Also, okay, wir bauen neu und fertig, aber alte Sachen umbauen ist nicht so unser Ding.
Doch, das haben wir auch alles schon gemacht, schon sehr früh. Wir haben auch schon die alte Fabrik der Familie Engels, Engels von Marx, haben wir umgebaut in Engelskirchen. Also das ist alles, schon da gewesen und kommt auch wieder.
Ja.
Und völlig klar, wenn jetzt Dinge umgenutzt werden, dem stellen wir uns. Und gerade, man kann eine Menge auch bei dem Refurbishment und Redesign von Gebäuden, kann man eine Menge auch Innovatives reinbringen. Gar keine Frage.
Da steckt vor allen Dingen ja auch viel CO2 schon drin. Ne? Einer der größten CO2-Verbraucher ist der Zement. Ne? Also der Beton, den wir brauchen, weil der extrem viel Energie braucht in der Herstellung. Und wenn ich etablierte Strukturen nutzen kann, da gibt es jetzt auch ein paar Leute, die das ganz massiv nach vorne treiben, dann führt das auch zu einer dramatischen Reduzierung im CO2-Verbrauch.
Materialeinsparung, ist ja völlig klar.
Ne? Verschwendung, ne? Kreislaufwirtschaft, also das ganze Thema der Zirkulärwirtschaft und Kreislaufwirtschaft.
Ja. Ja. Da muss ich auch noch auf ein Thema kommen. Also einmal ist, es gibt eine Firma in München, eine der größten privaten Baufirmen, Max Bögel, die haben einen Zement entwickelt, der 30 oder 35% weniger CO2 verbraucht in der Produktion. Also auch da geht's schon los. Sie haben darüber hinaus ein Werk errichtet, bei dem Sie Wohnungsbau vorfertigen. Das gucke ich mir jetzt an. Ich habe das alles nur per Video gesehen. Deren Chef hat mir das alles gezeigt und erläutert. Auch da kann man diese Themen Nachhaltigkeit und CO2-Reduzierung gut spielen. Aber es ist sehr komplex. Und bis man mit so einem Investment Geld verdient, das dauert ganz, ganz lang.
Ja, verständlich.
Das ist nicht ganz einfach, aber da wird es hingehen.
Ja. Jetzt seid ihr Adenauers eine große Familie, das muss man sagen. Und jemand indiskret, das hat mir gesagt, ihr trefft euch mindestens einmal im Jahr noch irgendwann zum Geburtstag vom alten Konrad Adenauer in Rhöndorf zu dessen Geburtstag und bringt die ganze Familie zusammen. Warum ist das so wichtig? Also dieses Werte, diese Tradition in der Familie, Adenauer, dein Großvater, Urgroßvater, war ja jemand, der für die Marktwirtschaft, die Aufbruch, die boomenden Wirtschaftsjahre, ne? Ich glaube, er ist 63 als Kanzler zurückgetreten und 67 oder 69 gestorben, meine ich. Und die Frage ist, spielt das heute noch eine Rolle? Ist das wichtig für euch?
Also es ist so, dass wir uns Weihnachten treffen, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Tradition, die mein Großvater begründet hatte. Mhm. Und da erinnere ich mich als kleines Kind noch an die Zusammenkunft. Er ist 67 gestorben, da war ich 7 Jahre alt. Ja. Und ich habe das noch so in Erinnerung. Denn unser Großvater hat eben diese Großfamilie auch im Zweiten Weltkrieg zusammengehalten. Mhm. Alle 4 Söhne waren im Feld, die Töchter zu Hause, teilweise auch die Schwiegertöchter.
Ja.
Es ist wie durch ein Wunder, könnte ich auch noch lange darüber erzählen, keiner gestorben, auch mein Vater nicht, der beinahe nach Sibirien gekommen wäre, nach Stalingrad gekommen wäre.
Ja.
Das sind also alles glückliche Umstände gewesen, von den Nazis verfolgt und so weiter. Mhm. Und das hat natürlich so eine Familie geprägt, der Zusammenhalt. Und der war in diesem familiären Zusammenkommen auch immer drin. Und wir haben diese Werte, die Tradition einer Familie, die zusammenhält, die sich kennt, vorangetrieben und beibehalten. Das ist eigentlich der tiefere Sinn. Nicht unbedingt jetzt die alten Geschichten und so weiter nochmal zu erzählen.
Ja.
Wir wissen das auch. Und ich glaube, dass das bei uns dazu beigetragen hat, dass also persönlich wir jetzt in unserer kleinen Familie, ich mit meinen 5 weiteren Geschwistern, dass wir ein sehr gutes Familienzusammenhalt haben. Aber auch mit meinen Vettern und Cousinen. Mhm. Dass wir das auch unseren Kindern weitergeben. Und deshalb glaube ich wiederum,
das finde ich bemerkt.
Die Kinder meines Bruders und meine mit dieser Tradition Adenauer, wo ja viel Christliche drin steckt, das Miteinander, der Wiederaufbau, das Widerstehen gegen die Nazis auch, dass das einen zusammenschweißt und dass diese Grundhaltung, die in der Familie drin ist, auch dazu führt, dass die 5, ich habe 2 Kinder, mein Bruder 3, dass die 5 unsere Firma auch gut zusammen weitertreiben werden, weil sie in dieser Tradition stehen.
Außerdem muss man ja eins sagen, der alte Konrad Adenauer war ja nicht nur unser Bundeskanzler, der erste nach dem Krieg, sondern der erste Bürgermeister nach dem Krieg in Köln, aber er war vor allen Dingen auch ein Tüftler, ne? Der hat ja Erfindungen, der hat ja 5, 6 Patente angemeldet. Der war sehr stark im Garten beschäftigt. Ich glaube, er hat verschiedene Gartengeräte erfunden zum Patent. Aber er hat auch einen Sockenstopfer, der von innen beleuchtet ist,
erfunden. Ja, genau, also, beleuchtetes Stopfei. Und er hat zur Entspannung immer Krimis gelesen.
Okay.
Und hat sie dann auch im Bett gelesen, ist darüber eingeschlafen. Und da brannte das Licht noch, das ärgerte ihn, war ja auch ein sparsamer Mensch.
Ja.
Auch bei uns zu Hause wurde immer das Licht ausgemacht. Ja. Ich mache heute noch das Licht aus bei uns, weil es normal ist.
Ja, klar.
Und dann hat er einen Wecker und eine Zeitschaltuhr erfunden, die hat er an, das steht jetzt noch in dem Schlafzimmer, hat er an so eine Standlampe angebaut. Und dann ging das Licht automatisch aus nach einer Stunde. So. Und ich konnte also da einschlafen.
Also
er war eben auch offen für Neues. Der war auf der einen Seite hat er seine klare Haltung.
Ja.
was viele, viele Themen angeht, aber er war eben auch offen für neue Entwicklungen. Ne? Ja, und ja. Hat geguckt, wie können wir weiterkommen. Ne?
Also das Tüftlergen ist sozusagen in euch drin geblieben und du hast den Wecker quasi weiterentwickelt, deines Urgroßvaters, und machst heute mit der Sensorik, wenn die Leute das Haus verlassen, fährt die Heizung runter, können die Rollladen runtergehen. Alter. Und wenn du dich dem Haus wieder näherst, fährt das wieder hoch. Übrigens, so lassen sich, habe ich mir sagen lassen, 70% des Energiebedarfs nur dadurch steuern, dass du nur dann heizt, wenn du im Haus bist und wenn du gehst, der entsprechend die Heizung runterfährt, und das Licht ausmacht.
Ja,
ne?
Ja. Wobei, all das ist super. Das Einzige, was mir eben Sorge macht, ist, dass wir in Deutschland so einen geringen Anteil an dem Gesamt-CO2-Ausstoß haben. Also der menschengemachte Anteil ist ja schon gering.
Ja.
Und dann der in Deutschland ist wieder nur 2 oder 3%.
Ja.
Und da habe ich die ganz große Sorge, dass wir...
Das woanders passiert.
Das ist woanders passiert. Ja. Und deshalb kann Klimaschutz nur international funktionieren.
Absolut.
Es nutzt nichts, wenn wir CO2-neutral hier zugrunde gehen.
Ja.
Die Chinesen, die Amerikaner, die Russen, die müssen alle mitmachen, sonst bringt nichts.
Ne? Also ich kann da gerne ein paar Fakten dazu sagen, weil das finde ich ganz wichtig und ist auch ein Thema. Weil ich finde es halt Blödsinn, wenn wir eine Hafenstraße sperren in Hamburg und gleichzeitig 2% des Welt-CO2-Ausstoßes entsteht durch uns, die viertgrößte Wirtschaftskraft der Welt. 150 Millionen Tonnen CO2 werden jährlich etwa emittiert, die rein aus der Energieherstellung kommen, also Kohleverstromung, Öl, fossile Brennstoffe und so weiter. Wenn wir also morgen sagen würden, wollen wir nicht mehr, könnten wir 150 Millionen von 750 Millionen Tonnen einsparen. Also das ist erklecklich, aber jetzt muss man nur wissen, jeden Monat gehen 1 bis 2 Kohlekraftwerke in China und Indien ans Netz. Und die werden in den nächsten 10 Jahren etwa 200 bis 500 Milliarden Tonnen CO2 ausstoßen. Ja, also jetzt nur mal ums ins Verhältnis. Also wir kratzen da irgendwo rum und nörgeln, was wichtig ist. Ich finde gut, dass wir das die Anstrengung machen. Aber wir sollten zum Exportweltmeister der Technologien werden, die Indien, China und Afrika erlauben, Energie ohne fossile Brennstoffe, ne? Sonnenenergie, wirklich nutzbar zu machen. Wenn wir ein 10.000stel der Sonnenenergie nutzen, wäre der gesamte Energiebedarf der Menschheit gedeckt. Alles, was wir brauchen. Ne? So, und das CO2-neutral.
Ja, ne? Genau. Das ist das Ziel, nicht? Und deshalb, deshalb muss es muss das mit Augenmaß geschehen, nicht? Wir alleine schaffen es nicht. Ne?
Ja, absolut, absolut. Also, aber jede Anstrengung lohnt sich, und wenn wir andere beeinflussen in dem, was wir tun, zum Beispiel wie ihr durch die Startups, die dann weltweit erfolgreich sind, dann beeinflussen wir das auch mittellangfristig in China, weil unter uns, die Chinesen sind ja nicht dumm, die wissen, dass sie auch die größten Leidtragenden eines möglichen Klimawandels sind, weil ich glaube, 70% der Bevölkerung der Chinesen sitzen in Küstenregionen. Ja. Ne? Also die haben auch keine Lust, ständig feuchte Füße zu kriegen. Ne?
Ja, absolut. Ja. Ja, es geht nur mit Erklären, Aufklären.
Ja, absolut, absolut. Roland, ich glaube, wir kommen so langsam zur Schlussrunde.
Genau, ich denke, dass wir dann auch nochmal, vielleicht am Anfang haben wir kurz über Politik gesprochen. Jetzt die Pandemie rückt ja Gott sei Dank Stück für Stück in den Hintergrund, sodass Nachhaltigkeit und hier die grüne Revolution in welcher Form auch immer wieder präsenter wird. Und ich denke jetzt auch, egal wie die Konstellation aussieht, wird es sehr, sehr begrüßenswert sein, dass, ob es jetzt Photovoltaik ist, Wasserstoff, dass wir wirklich als Musterländle und als Musterland, was Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität ist, einfach voranschreiten und dass es auch Spaß macht, da rein zu investieren, sei es auch auf dem eigenen Dach, da muss man immer als erstes anfangen. Also ich freue mich irgendwie auch aufs nächste Jahr und auf die Zeit nach mit dem Wahlkampf, und sind wir mal gespannt. Lange dauert es ja nicht mehr. Ja, dann haben wir noch unsere Abschlussrubrik.
Genau.
Tops und Flops der Woche. Patrick, hoffentlich trifft es dich jetzt nicht zu unerwartet. Wir besprechen da immer so auch gerne so ein bisschen aus dem privaten, halb privaten Bereich, was uns so genervt hat und was uns am besten gefallen hat. Mhm. Karl-Heinz, ich lasse dir wie immer den Vortritt. Was ist für dich der Top oder der Flop der Woche?
Also, ich habe nur zwei Tops, ehrlich gesagt. Das Wetter am Wochenende, es sieht danach aus, als würde es wunderschön werden. Das sollten wir alle genießen bei 22 Grad und den ersten Biergärten, die wieder eröffnet werden. Ich hab so eine Lust, mal wieder in einen Biergarten zu gehen mit Freunden. Und das Zweite, auch ein Top, ich bin das erste Mal eingeladen als TEDx-Sprecher. Das ehrt mich sehr, fühle ich mich total angesprochen. Ich habe ja schon viele Jahre Vorträge gehalten, aber diesmal das erste Mal auf einer TEDx. Und da freue ich mich sehr, im September dabei zu sein.
Sehr gut.
Patrick, das hört sich super an. Machst du das auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Deutsch. Dieser ist auf Deutsch. Ja. Tatsächlich ist eine deutsche TEDx.
Okay, ja, Gratulation. Ja. Also mein Highlight gerade in der Stunde, in der wir hier zusammen gesprochen haben, ist der Bitcoin von über 5% gestiegen. Da seht ihr, wie wohl
das ist. Absolut, absolut.
Ist schon wieder bei 34.000. Ja, also das mit dem Wochenende, das ist so, weil wir sind umgezogen und ich hoffe, dass wir dann im Garten herrlich sitzen können und das gute Wetter genießen. Ich habe mich diese Woche über den Regen gefreut.
Ja.
Wir hatten in den letzten Jahren zu wenig Regen.
Ja.
Und ich finde es wunderbar für die Natur, dass es so saftig und grün ist.
Ja.
Und dann kann auch so langsam die Sonne kommen. Und dieses Jahr war viel kühler als die letzten Jahre, auch kühler als der Durchschnitt. Mhm. Und wir haben mehr Regen als sonst. Das verspricht ein schöner und nicht zu trockener Sommer zu werden.
Ja, super.
Das können wir jetzt schon.
Wie sieht's bei dir aus, Roland?
Ach, bei mir auch eigentlich nur Top der Woche, Flops eigentlich nicht wirklich. Ihr habt ja, liebe Hörerinnen und Hörer, verfolgt hier mein Bauprojekt im eigenen Garten, ja, und zum Thema Poolsanierung. Es schreitet voran. Und dann macht man sich natürlich Gedanken als Vater von zwei kleinen Kindern, die so, naja, leidlich beziehungsweise noch nicht schwimmen können. Was machen wir denn da? Also bin ich dann jeden Tag der Bademeister? Nein, natürlich nicht. Jetzt sind Pfingstferien und was machen die Kinder jeden Tag? Schwimmkurs, ja, insofern toi, dass die Lütten halt vorbereitet sind, dass wenn sie sich gegenseitig ins Wasser, wenn es mal wärmer wird, schubsen, ja. Dass sie das dann auch einigermaßen sicher und vor allem auch überleben. Ja. Und das ist für mich, die freuen sich da sehr drauf, machen enorme Fortschritte und danke ich auch meiner Frau an dieser Stelle, dass sie sich da so wirklich super drum kümmert. Ja. Kinder lernen schwimmen, sehr lebenswichtige Sache. Banal einerseits, aber auch sehr wichtig.
Super.
Super. Gut. Dann vielen Dank für die Zeit, Patrick, Karl-Heinz, in die Runde. Allen noch eine gute Woche.
Auch gute unseren Woche Zuhörern für alle Zuhörern. Und ein sonniges Wochenende.
Und Karl-Heinz, hattest du nicht noch was zu verlosen? Hattest du da nicht noch eine Idee?
Ja, ich habe gesagt, also alle Menschen, die diesen Podcast hören und die den gut fanden und teilen, unter denen verlosen wir wieder 5 Bücher, 3-mal den Roman Permanent Error, also Systemfehler, da geht es so ein bisschen um Dieselgate und so weiter, so ein bisschen die Hintergründe, weniger anklagend als mehr aufklärend im Sinne, warum, wie kann es zu sowas kommen, zu so einem Skandal. Und das zweite Buch, Stillstand als Beschleuniger, weil ich weiß nicht, wer von den Zuhörern das so empfindet. Ich finde diese ganze Pandemie als ein Massivbeschleuniger. Und da sind ein paar interessante Thesen zur Wirtschaft, zur Ökonomie von morgen drin. Die 5 Bücher verlosen wir sehr gerne, wer den Podcast teilt. Kurz eine Notiz an uns auf Facebook, Google, LinkedIn, wo auch immer, wird uns schon erreichen und dann gehen die Bücher auch schon raus.
Na, hervorragend. Also fleißig teilen auf Twitter, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram oder wo auch immer. Allen eine gute Woche, bleibt wie alle gesund und viel Erfolg weiterhin, ja? Danke, tschüss.
Tschüss.